Wer von euch ist gut ins Jahr 2023 gestartet? Wer ist nicht so gut gestartet? Kann auch passieren. Tut mir tatsächlich leid. Ich hoffe aber tatsächlich, vielleicht hilft dir sogar auch heute die Predigt etwas mit dabei. Wir sprechen heute über Take the Day Off. Es ist tatsächlich ein Buch, das zeige ich gleich auch nochmal. Und wenn ihr den Predigttitel gesehen hattet, da war Take und Off immer sehr groß oder in Caps Lock Dingsbums geschrieben. Also es sollte euch anschreien, nee, sollte es nicht. Und dazwischen war in Klammern The Day geschrieben. Warum? Weil wir heute darüber sprechen werden, dass ein Tag in der Woche, wenn wir uns ein Off-Day nehmen, dass das wichtig ist, damit wir tatsächlich den Take-Off starten können, also dass wir leistungsfähig sind, dass es gut klappt, dass wir eine gute Beziehung mit Gott haben. Das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Und eins meiner Ziele ist immer, dass ihr was lernt. Das ist mir immer ganz wichtig und dass jeder was mitnimmt. Sonst ist es ja irgendwie ein bisschen doof, dass ihr hier kommt, hört mir 47 Minuten und 23 Sekunden noch zu und habt dann irgendwie nichts gelernt. So, von dem her eine Frage an euch. Wer von euch weiß, bis zu welcher Höhe ein Luftfahrzeug mit ausgeklapptem Fahrwerk bis zu welcher Höhe man noch von einem Take-off oder dem Start spricht? So, Martin, jetzt habe ich bei dir Angst. Das habe ich dir eben gesagt, ne? Der kommt aus der Branche. 300 Meter? 300 Meter? Okay. Also es sind 35 Fuß, umgerechnet 10,67 Meter. So, Ziel erreicht, würde ich sagen. Haben wir was gelernt? War schön. Okay, aber ich denke mir, wenn ihr hier seid, wollt ihr vielleicht auch noch mal was hören. Ich teile die Predigt in zwei Teile. Das erste Teil ist, würde ich sagen, mal so ein bisschen theoretischer Teil. Dazwischen haben wir dann eine Geschichte, die wir uns anhören, die tatsächlich so wirklich passiert ist. Und zum Abschluss haben wir dann noch einen, ich nenne es mal, theoretischen Praxisteil, weil tatsächlich werden wir heute keinen Day Off oder keinen Ruhetag praktizieren. Seid ihr dabei? Gut, gut. Was wichtig ist für den letzten Teil, ihr braucht was zum Schreiben. Es reicht ein Handy, es reicht eine Handfläche. Falls ihr nichts habt, ich habe hier auch nochmal Papier und Stifte bereitgelegt. Die online dabei sind, nebenbei auch hallo. Ihr könnt natürlich auch mit dem Edding auf eurem Fernseher rummalen. Würde ich euch aber nicht empfehlen, sonst seht ihr am Ende nichts mehr. Ne? Also ihr dürft, wie gesagt, nur irgendwas, wo ihr einfach 5 kleine Notizen reinschreiben könnt. Das wäre tatsächlich ganz praktisch. Brauchen wir Richtung Ende. Bevor wir jetzt aber richtig starten, würde ich tatsächlich einfach sagen, wir beten noch mal kurz und dann geht's los. Herr Vater, ich danke dir für diesen Sonntag, danke dir für den Lobpreis, den wir jetzt hatten. Ich möchte dich insbesondere bitten, dass du ja einfach mich jetzt freisetzt von all dem, was ich irgendwie vorhabe, sondern dass tatsächlich einfach so 100% du aus mir raussprichst. Und ja, ich möchte einfach beten, dass das, was heute ja vorbereitet wurde, einfach ja auch eintritt und dass du einfach mitten unter uns bist und einfach wirkst. Und danke dir einfach für das Privileg, was wir heute lernen würden. Dürfen. Ja, und danke dir einfach so sehr, dass du bei uns bist. Amen. Amen. So, wie gesagt, ich habe geklaut. Ich habe geklaut von Pastor Robert Moritz. Das ist der Pastor der Gateway Church in der USA. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Take the Day Off. Passt zum Titel heute. Das Buch ist tatsächlich aktuell nur auf Englisch. Also wer der englischen Sprache mächtig ist, ich kann es euch tatsächlich ans Herz legen. Ich werde aber heute auf Deutsch sprechen zu euch. Auch wenn der Titel Englisch ist. Ich habe mir gedacht, ausnahmsweise heute mal machen wir das in Deutsch. Was mir aber auch noch wichtig ist, ist, bei dem Thema lerne ich noch selbst. Also beim letzten Mal habe ich über ein Thema gesprochen, da lerne ich auch noch immer mit dazu. Aber da würde ich sagen, da habe ich so ein bisschen bessere Basis wie bei dem Thema hier. So, das heißt, auch da werdet ihr, wenn ihr jetzt quasi mich besuchen kommt in meinem Leben, werdet ihr feststellen, das eine oder andere, was ich heute sage, tue ich tatsächlich noch nicht zu 100% so oder in der Perfektion, an die ich auch selbst noch hin will. Also ich wachse da noch selber. Es geht letztendlich um den Sabbat, kann man auch sagen. Im Schabbat wird da, glaube ich, sogar dann auch entsprechend ausgesprochen. Und ich weiß nicht, ob es euch vielleicht bewusst ist, aber dieses Thema zur Ruhe kommen oder quasi den Fokus finden, ist zurzeit auch relativ populär. Es gibt den Begriff Detoxing, falls den vielleicht schon einmal gehört hat oder gerade mit Blick auf Social Media oder ähnliches haben wir den Begriff Social Detoxing. Es gibt mittlerweile Handyhersteller oder ähnliches, die ganz viele Möglichkeiten bieten. Da kommen wir nachher auch nochmal kurz drauf, was ich auch ganz cool finde, dass du alles Mögliche an Ablenkungen reduzieren kannst. Weil, Das hat auch viele Vorteile, gerade auch unser Handy, ich habe auch eins. Smartphone, da ist ja mittlerweile alles drauf. Und du bekommst auch alles. Und es kann auch sein, dass du eine Bibellese machst und bekommst irgendwie 20 WhatsApps in der Zeit. Im Idealfall klingelt es auch noch die ganze Zeit. Da ist tatsächlich dann die Frage, wie sehr kannst du dich wirklich auf das fokussieren. Damit geht ein großes Problem einher, denn das bringt uns normalerweise in einen Stresszustand tatsächlich. Das ist auch, also gibt es ein paar Studien zu, kann man sich auch durchlesen. Aber diese ganze dauerhafte Beschäftigung, so nenne ich das einfach mal, führt uns tatsächlich in einen Stresszustand. Und das ist recht ungünstig. Ungünstig für uns an sich, physisch merkt man das auch irgendwann, aber auch für unser Gehirn. Vielleicht sagst du aber auch, na, also hier, ich habe so ein Handy, da kann man noch Nummern wählen, also das, was man klassisch eigentlich mit dem Handy tun sollte. Und du hast damit gar kein Problem, das ist cool. Brauchst du auch nicht, also man braucht Social Media aus meiner Sicht auch nicht zwangsläufig. Geht auch ohne, du wirst ohne überleben und du wirst auch ohne mitbekommen, wenn irgendwo was ganz Schlimmes passiert. So, das ist auch ein kleiner Tipp zum Thema Nachrichten. Aber vielleicht hast du trotzdem irgendwie viel zu tun, es ist immer irgendwie was zu tun, dann geht nochmal irgendwie was kaputt und so weiter und so fort. Auch das kann dich natürlich in einen Stresszustand schieben. Ne? Also wenn wir dauerhaft irgendwo aktiv sind, auch das führt uns in einen Stresszustand. Wer von euch glaubt, dass die Bibel etwas zu dem Thema Ruhetag sagt? Sehr gut, die meisten, das ist schon mal gut. Wer glaubt, dass dazu etwas in den 10 Geboten drin steht? Ach Mist, ihr seid alle gut vorbereitet. Schade. Schauen wir aber mal in die 10 Gebote, weil da steht tatsächlich was drin. Und zwar 2. Mose 20, 8 bis 11. Ich lese grundsätzlich heute aus der Hoffnung für alle. Kann sein, dass du eine andere Bibelübersetzung hast. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mit mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist dein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder deine Knecht noch deine Magd, noch deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Das ist das 4. Gebot. Also es gibt 2 Zählweisen, aber in der mir gängigen sind es quasi, ist es das 4. Gebot. Und letztendlich, kurz zusammengefasst, heißt, in 7 Tagen mach einmal Pause. Hat sogar Gott gemacht. Das Spannende an den 10 Geboten ist, wenn du dir die ersten 3 Gebote anguckst, das sind die, die tatsächlich relativ stark auf Gott ausgerichtet sind. Also du sollst keinen anderen Gott neben mir haben und so weiter und so fort. Und die letzten 6 sind welche, die sich im Grunde um den Umgang mit dir und deinen Mitmenschen kümmern. Also du sollst nicht töten, nicht stehlen und so weiter und so fort. Das 4. Gebot, das ist das, worüber wir heute sprechen werden, das ist das Gebot, wo es im Grunde eigentlich sogar um dich geht. Ne? Wo du sagst, du sollst einen Ruhetag machen. Und vielleicht fängst du jetzt an, schon Fragen zu stellen, wie soll das gehen, ich habe so viel zu tun und so weiter und so fort. Ich löse die Fragen hoffentlich später alle auf. Vertrau mir aber ein bisschen noch, es ist wirklich gut und wichtig, dass du dir einen Ruhetag nimmst. Die 10 Gebote sind tatsächlich gar nicht der erste Teil, wo in der Bibel das Thema mit dem Ruhetag aufkam, sondern schon bevor die 10 Gebote letztendlich überbracht worden sind, so würde ich es einfach mal sagen, ging es auch schon mal um das Thema Ruhetag. Und wunderschönen guten Tag. Und zwar war das da, wo es, also die Geschichte des Mannas, die kennt ihr vielleicht, ich lese sie gleich nochmal vor. Falls du neu bist, Manna hat nichts mit dem bekannten Lied aus der Sesamstraße zu tun, sondern ist was anderes. Mose erklärte ihnen, der Herr hat angeordnet, morgen sollt ihr den Sabbat feiern, den Ruhetag, der ganz dem Herrn geweiht ist. Backt heute aus den Körnern Brot oder kocht sie ganz, wie ihr wollt. Was übrig bleibt, hebt für morgen auf. Das taten die Israeliten. Und diesmal war die Speise nicht verdorben wie sonst und enthielt auch keine Würmer. Das vielleicht als Information, weil das in dem Teil vorher kommt. Alles, was die Israeliten damals gesammelt hatten, war immer nur für diesen einen Tag bestimmt. Und quasi alles, was sie on top gesammelt hatten, war am nächsten Tag dann sogar auch immer verdorben. Außer an dem 6. Tag, also das, was sie am 6. Tag gesammelt haben, am 7. Tag nicht. Mose befahl, esst heute, was von gestern übrig ist, denn heute haben wir den Ruhetag, dem der Herr geweiht ist. In der Wüste werdet ihr nichts finden. 6 Tage lang könnt ihr die Körner sammeln, aber am 7. Tag, dem Sabbat, wird nichts da sein. Trotzdem versuchten einige Israeliten am 7. Tag Körner zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da sagte der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch noch, meine Gebote und Weisungen zu befolgen? Denkt daran, dass ich euch den siebten Tag als Ruhetag gegeben habe. Darum versorge ich euch am sechsten Tag mit doppelter Menge Nahrung. Geht also am Sabbat nicht los, um Körner zu sammeln, sondern bleibt in euren Zelten. Daraufhin hielt das Volk den siebten Tag als Ruhetag ein. Das war, wie gesagt, so der erste Punkt letztendlich, wo das in der Bibel aufzeigte. Und da kommt auch schon ein wichtiger Satz mit raus. Und da steht nämlich, dass ich euch den siebten Tag als Ruhetag gegeben habe. Darum versorge ich euch am sechsten Tag mit doppelter Menge. So, das heißt, es ist tatsächlich etwas, was Gott uns gibt. Da kommen wir gleich aber auch nochmal drauf. Vielleicht nochmal zurück zu den 10 Geboten. Ein kleiner Punkt. Wenn du den jetzt nicht verstehst, ist nicht so schlimm. Das ist tatsächlich, ich sag mal, vielleicht für die etwas fortgeschritten. Also gerade wenn du vielleicht auch zuguckst und neu bist, ist alles nicht so schlimm, musst du noch nicht verstehen. Die 10 Gebote sind uns nicht gegeben worden, damit wir errettet werden. Es gibt den alten und den neuen Bund. Alter Bund, wir leben mittlerweile im neuen Bund. Die 10 Gebote sind aus dem alten Bund. Sie sind uns nicht gegeben worden, damit wir errettet werden. Sondern ich bin der Meinung, sie sind uns gegeben worden, damit wir gesegnet sind. So, das heißt, wenn du dich an die 10 Gebote hältst, es gibt auch manche, da steht explizit eine Verheißung dahinter, dann führst du im Grunde einfach ein gesegnetes Leben. Und das vierte Gebot zählt mit dazu. So, damit ihr aber sagt, naja, Altes Testament, das Ding steht im Alten Testament, ist das wirklich so? Wir gucken ins Neue Testament. Und das Spannende ist, da sagt sogar Jesus selbst was drüber. Markus 2, 23 bis 28 werde ich lesen, auch wieder aus der Hoffnung für alle. An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs fingen die Jünger an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da beschwerten sich die Pharisäer, das waren auch tatsächlich sehr gut gelehrte Leute, die, ich würde mal sagen, das Ganze aber sehr regulatorisch betrachtet haben. Also die haben eine riesen Liste an Regeln aufgestellt, die man alle befolgen soll. Ich glaube nicht, dass das so wirklich biblisch ist. Kommen wir später auch nochmal drauf. Aber das waren so die Pharisäer. Die haben ganz, ganz viele Regeln und Gesetze gehabt. So, und die sagen zu Jesus, sieh dir das an, was sie tun, ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nie gesehen, was König David tat, als er und seine Männer in Not geraten waren und Hunger hatten? Damals, zur Zeit des Hohepriesters Abiata, denke ich, dass so richtig ausgesprochen wird, ging er in das Haus. Er aß mit seinen Männern von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Und Jesus fügte hinzu, jetzt aufpassen, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat und kann somit entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist. Aus meiner Sicht, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir hatten eben schon kurz angedeutet, Gott hat uns den Sabbat gegeben. Und hier bestätigt Jesus im Neuen Testament im Grunde das auch nochmal und sagt, wir sind quasi, also der Sabbat ist für uns gemacht als Mensch. Und was ich spannend finde, und wie gesagt, ich habe auch gesagt, ich bin im Lernprozess noch mit dabei. Wenn du zu mir kommst und sagst, Daniel, 10 Gebote, alles klar, du sollst nicht töten, würde ich sagen, ja, überhaupt kein Problem. Wenn du sagst, Daniel, du sollst einen Tag in der Woche nicht arbeiten, würde ich sagen, weißt du, einmal durcharbeiten ist doch nicht so schlimm, oder? Im Grunde, wenn du dir das anguckst, es sind diese 10 Top-10-Regeln, sage ich mal, die aufgestellt worden sind. So, und da ist es mehr oder weniger im selben Atemzug mit genannt. Wenn du jetzt Wert auf die Reihenfolge legst, sogar tatsächlich vor dem, du sollst nicht töten. Und tatsächlich, es gibt diverse Studien, das hatte ich eben auch schon mal gesagt, dass es wichtig ist, dass wir wirklich zur Ruhe kommen. Und wenn du dir tatsächlich auch so die Geschichte etwas anguckst und tatsächlich auch aus meiner Sicht ein paar Krankheiten, die aufkommen sind, wenn du so das Handy siehst, da hat sich deutlich was verschlechtert aus meiner Sicht. Wie gesagt, Handy ist ein super Ding, ich nutze das auch sehr gerne. Man muss halt nur weise damit umgehen aus meiner Sicht. Das Neue Testament, also wie gesagt, Jesus hat das ein paar Mal gesagt. Es gibt noch ein paar andere Bibelstellen, die gucken wir uns das nicht an. Und vielleicht hast du sogar auch so eine Bibel, wo das tatsächlich dann in Rot drin steht. Das ist manchmal ganz cool. Da siehst du explizit, was Jesus gesagt hat. Das Spannende, um das kurz abzurunden, ist, im Neuen Testament wurde das niemals revidiert, der Sabbat. Also das Gebot, das Gesetz kommt im Grunde aus dem Alten Bund. Aber im Neuen Bund, beziehungsweise auch im Neuen Testament, wurde das nie revidiert. So. Und jetzt kommt immer wieder der Punkt, und der kam bei mir auch sehr oft, und der kommt auch manchmal immer noch so, ja, aber ich habe so viel zu tun. Aber ich muss doch das machen, und dann, was weiß ich, hier für die Gemeinde, da für das Haus, hier für die Arbeit, machst Überstunden und so weiter und so fort, und du kommst nicht zur Ruhe. So, es gibt ganz, ganz viel zu tun. Es wird auch immer viel zu tun geben. An sich ist das ja auch eigentlich sogar gut. Und ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, wenn ich dir sage, wenn du so denkst, und ich muss zugeben, ich habe genauso gedacht, vertraust du im Grunde eigentlich Gott nicht. Weil Gott hat gesagt, er sorgt für dich, und Gott hat gesagt, er kümmert sich um dich. Das heißt, dass wir uns einen Tag in 7 Tagen frei nehmen und einfach zur Ruhe kommen, ist im Grunde eigentlich auch ein Vertrauensbeweis. Ähnlich dem Zehnten. Beim Zehnten gehst du davon aus, dass du 90% deines Geldes, dass wenn du nur 90% in Anführungszeichen deines Geldes hast, die aber gesegnet sind, dass das mehr wert ist als die 100%, die im Grunde nicht gesegnet sind. So, wenn du die Analogie umdrehst, oder was heißt hierauf anwendest, im Grunde 6 gesegnete Tage kannst du deutlich mehr schaffen als in 7 nicht gesegneten Tagen. Und wir schauen mal ganz kurz in Matthäus 6, Vers 33 und davor und dahinter. 33 ist ja hier ein sehr viel zitierter Satz, also der ist euch bekannt. Wir schauen aber noch ein bisschen drumherum. Weil da steht es nämlich auch nochmal ganz konkret drin, was ich gerade gesagt habe. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird sicher. Also der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Cool, oder? Da steht drin, wenn du Gott vertraust und seinen Willen umsetzt, und letztendlich die 10 Gebote ist sein Wille, sind sein Wille, dann brauchst du dir um nichts anderes Gedanken zu machen. Wie gesagt, wenn du anfängst, ist das, glaube ich, unglaublich schwer. Aber letztendlich ist es ein Vertrauensbeweis, wo du sagst, Gott, ich glaube dran, genauso vielleicht wie auch beim 10., wenn du es schon tust, dass du für mich sorgst und dass du dich um mich kümmerst. Und deswegen mache ich einen Tag die Woche Pause. So, was macht man da so grob? Kommen wir auch mal kurz drauf. Also, wichtig ist natürlich, der ist ja letztendlich dir geschenkt worden. Und das ist jetzt auch was, was mir auch schwer gefallen ist, weil ich bin tatsächlich ein Typ, ich mag arbeiten, ist einfach so. Also ich mache gerne irgendwelche Dinge. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich kaputt im Kopf, ich glaube nicht. Oder vielleicht doch, ich habe es noch nicht amtlich bestätigt bekommen, ich weiß nicht. Aber ich arbeite, genau, das kommt aus der Familie. Ich mag wirklich arbeiten und ich mag auch meinen Job. Also ich bin normal Angestellter bei einem größeren Unternehmen. Ich mag das. Ich habe da wirklich Spaß dran. Und tatsächlich, gut, gerade ist es auch so für mich so eine Hochphase. Ich hatte nochmal einen Jobwechsel gehabt. Aber im Dezember, als dann die Urlaubsphase losging, weil ich noch Resturlaub abarbeiten musste, habe ich gedacht, ich hätte jetzt eigentlich gar keinen Urlaub gebraucht. Es war gut, dass ich es gemacht habe. Aber es ist nicht so, dass mein Job mich irgendwie so derart ausringt, quasi, dass ich dann irgendwie Urlaub brauche. Das macht mir wirklich Spaß. Es macht mir super viel Spaß, hier in der Gemeinde zu arbeiten. Ich mache ja auch ein paar Sachen, habe hier ein paar Dienste. Ich würde tatsächlich, nicht erschrecken, auch ich definiere CCLM, also Gemeindearbeit, für mich als Arbeit. Das darf jeder machen, wie er das möchte, aber für mich gehört das auch mit zur Arbeit dazu. Ich habe da auch Spaß dran und natürlich mache ich noch ein paar andere Sachen. Also, wie gesagt, Arbeit ist für mich irgendwie nichts Schlimmes, in Anführungszeichen. Ich mache das wirklich gerne. Aber Gott sagt, Junge, mach mal Pause, komm mal runter, entspann dich ein bisschen, kümmere dich auch mal um unsere Beziehung, die ist auch wichtig. Und was tatsächlich, glaube ich, wichtig ist in dem gesamten Kontext ist, Gott ist ein Beziehungsgott und kein Regelgott. Und ein wichtiger Punkt an diesem Ruhetag, den du einlegen solltest oder Sabbat, ist, dass du dich auch um die Beziehung kümmerst. Falls du das vielleicht sonst etwas weniger hast oder nicht, wieso, weshalb, warum auch immer, ist auch okay. Wenn du vielleicht noch nie die Beziehung, das ist jetzt schon ein Tipp für quasi fast den Praxisteil, wenn du jetzt irgendwie sagst, aktuell, warum auch immer, ich lese nicht täglich in der Bibel, ich bete nicht täglich oder so etwas in die Richtung, ist okay. Fang vielleicht an, wenn du den Sabbat machst, den Ruhetag, dass du einfach erstmal diesen einen Tag nimmst und dir da an dem Tag Zeit nimmst. Zieh das ein bisschen durch und vielleicht erweiterst du das ja auf dann ein paar andere Tage. So, und Gott wirkt oder Gott möchte übernatürlich wirken. Das steht auch an diversen Stellen in der Bibel drin und der, wie gesagt, mag uns, er liebt uns, er will sich um uns kümmern und so weiter. Einige haben es schon erlebt, manchmal hört man das auch hier, Gott wirkt dann in dem Kontext übernatürlich. So, wie soll denn Gott aber wirken, wenn du die ganze Zeit irgendwo an deinem Zeug arbeitest und im Idealfall ihn auch wegschubst? Ne? Wie soll denn Gott wirken, wenn du 7 Tage lang einfach da die ganze Zeit rumwurschtelst? Wir haben jetzt viel über uns gesprochen, ne? Also welche Auswirkungen hat das auf uns? Ich habe das gesagt mit dem Stresslevel und so weiter und so fort. Ein wichtiger Punkt ist aber auch, wenn du selbst gestresst bist, das hat auch Auswirkungen auf andere. So, das eine ist, stell dir vor, du bist der total ausgelaugte, kraftlose, miescremige Christ oder sowas in die Richtung. Was denkst du denn, wer am leichtesten Spiel hat und wem das am meisten gefallen würde? Der anderen Seite, würde ich mal so sagen. So, aber auch wenn du total, also bin Vater von 3 Kindern, wenn du irgendwie total gestresster Vater bist, Mutter bist, Arbeitskollege, du bist der Arbeitskollege, wenn der in den Raum kommt, dann ist die Stimmung so der im Keller, dass da kein Aufzug mehr hinkommt. Ne? So, das ist Kacke, Entschuldigung. Und es kann auch sein, dass du mit diesem Zustand, nenne ich ihn einfach mal, dass du mit dem Zustand auch einfach wirklich denen schadest, die du im Grunde als deine liebsten Personen betrachtest. Ne? Also wenn du durch diesen dauerhaften Stresszustand, dadurch, dass du schnell gereizt bist, irgendwie auf deine Familie nicht losgehst, ich glaube nicht, dass hier jemand physisch Gewalt angeht, aber schneller explodiert, schneller irgendwie gereizt ist, schneller anfängt laut zu werden oder so, das ist doof. Das ist nicht das, was gewollt ist. Denn Gott will, dass wir Licht sind und Gott will, dass die Freude am Herrn quasi unsere Stärke ist. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass wir das schaffen können, in diesen Zustand zu kommen, wenn wir einen Tag die Woche einen Ruhetag einlegen. So, ich hoffe, du hast verstanden, dass ein Ruhetag einmal in der Woche wichtig ist, dass es Gott gewollt ist, dass es dir selbst dienst und dass darin auch Kraft liegt. Und ich habe eine fantastische Geschichte, die habe ich auch aus dem Buch geklaut und da ich nicht simultan übersetzen kann, habe ich mir die vorher übersetzt. Ich bin nicht so gut wie unsere Pastorin, die macht das immer einwandfrei. Und die würde ich euch jetzt vorlesen. Sie dauert einen Ticken länger, weil tatsächlich der Aufspann recht lange ist. Warum ist der so lange? Ich habe mich auch entschieden, ihn bewusst so lange zu lassen, weil es wichtig ist, dass wir das Umfeld verstehen, in dem nachher dann die aus meiner Sicht sehr guten Entscheidungen getroffen werden. Und die Geschichte ist tatsächlich wahr, die ist so passiert. Und wann? 1945, also das heißt, wir springen jetzt auf der Zeitschiene mal gut weit zurück. Wer gut in Geschichte ist, Matthias, guck mich nicht so an, ich bin nicht immer ganz so gut in den Zahlen, war zur Zeit des Weltkrieges, Ende des Weltkrieges, ja. Also, mach's dir gemütlich, ich lese etwas vor. Wie viele Boote können Sie in 19 Tagen herstellen? Dies waren die ersten dringenden Worte aus dem dringenden Telegramm, das am 9. Februar 1945 auf dem Schreibtisch von Ralph Maloon, dem Präsidenten von Coric Craft, einer kleinen, aber wachsenden Fabrik für Skiboote in Florida, landete. Absender des Telegramms waren die Kampfingenieure der US-Armee, die im Namen von General Eisenhower, der ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon bekannt, dem obersten alliierten Befehlshaber, der auf der anderen Seite des Atlantiks gegen Deutschland kämpfte, die Anfrage stellte. General Eisenhower und seine Männer hatten einen dringenden Bedarf. Seit der erfolgreichen Invasion am D-Day im Juni des Vorjahres hatten sich die amerikanischen und britischen Streitkräfte Meter für Meter durch Frankreich gekämpft. Die deutschen Truppen kämpften erbittert um jeden Zentimeter Boden, waren aber immer und immer wieder gezwungen, sich nach Deutschland zurückzuziehen. Im Februar 1945 hatten die Alliierten ganz Frankreich befreit und die deutschen Truppen hatten sich über den Rhein zurückgezogen. Das bedeutet, dass die Alliierten, um Deutschland zu besiegen, nun in Deutschland einmarschieren mussten. Zum ersten Mal in dem langen, blutigen Krieg würden die Soldaten auf deutschem Boden kämpfen und ihr Heimatland verteidigen. Ging es schon irgendwas um die Predigt? Nee, noch nicht. Kommt noch, wie gesagt. Ich habe gesagt, die Einladung ist ein bisschen größer, damit wir das verstehen. Der Einmarsch in Deutschland trug den Codenamen Operation Plunder. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und die Militärstrategen wussten, dass er aus 2 Gründen schnell erfolgen musste. Erstens, je länger sie warteten, desto mehr Zeit hatten die Deutschen, sich zu verschanzen und ihre Verteidigung vorzubereiten. Zweitens, gingen den alliierten Streitkräften rasch die Vorräte und die Munition aus. Es hieß, jetzt oder vielleicht nie. Sollte es nicht gelingen, Deutschland vollständig zu besiegen, würde Hitler an der Macht bleiben. Der Einmarsch in Deutschland würde die rasche Verlegung von Ausrüstung und 10.000 von Männern über den breiten Rhein erfordern. Wir haben den Vorteil im Vergleich zu den Amerikanern, die meisten von uns kennen den Rhein, der ist an diversen Stellen doch tatsächlich breit, durchlaufen, durchschwimmen, ungünstig. Diese Aufgabe fiel den Kampfingenieuren der Armee zu, die nun 569 Sturmboote benötigten. 8 Mann starke, schnelle Angriffsboote mit 55 PS Außenmotoren, die schnell einen Fluss überqueren und an Land gehen konnten, sodass die Soldaten an Bord die andere Seite stürmten. Aus diesem Grund kam die Seaboot-Firma der Familie von Ralph Melun und 2 weitere Bootshersteller mit den Ingenieuren der Armee ins Gespräch. Coric Craft stellte normalerweise, jetzt aufpassen bei den Zahlen, 48 Boote im Monat her. Das sind ungefähr 2 Boote pro Tag. Wir hatten eben 19 Tage, wie viele Boote können sie herstellen? 570 hatten sie kalkuliert, brauchen sie. Die Meluns haben... Nachdem sie über die Anfrage gebetet hatten, verpflichtete sich die Familie Melun bis zum 28. Februar 300 dieser Spezialboote zu produzieren. 300. Die Meluns haben ihre Zusage am 10. Februar gemacht. Das würde bedeuten, dass sie Arbeiter für Extraschichten einstellen und die Produktion fast rund um die Uhr betreiben müssten. Schon damals schien das Ziel völlig unerreichbar. Nochmal zur Erinnerung, 2 Boote pro Tag, so knapp 15 bis 19 Tage, 300 Boote war das Ziel. Unmittelbar nach dem Telegramm hatten die Kampfingenieure fachkundige Produktionsmitarbeiter entsandt, die dem Unternehmen helfen sollten, sich schnell auf die scheinbar unlösbare Aufgabe vorzubereiten. Die Nachricht war an einem Freitag eingegangen, die Entscheidung, die Boote zu bauen, wurde am nächsten Morgen getroffen. Es gab keine Stunde zu verlieren und doch standen die Verantwortlichen vor einer großen Entscheidung. Und jetzt kommen wir langsam zum Thema. Als überzeugte Christen hat die Familie Melun die Fabrik immer an Sonntagen geschlossen. Sie glaubten nicht daran, am Tag des Herrn zu arbeiten und hielten es für falsch, dies von anderen zu verlangen. Außerdem legten sie jeden Mittwoch die Produktion für eine Stunde still, um einen Gottesdienst für die Angestellten abzuhalten, der in der Regel von einem örtlichen Pastor geleitet wurde. Die Berater der Regierung wiesen die Meluns darauf hin, dass sie die Fabrik an 7 Tagen in der Woche betreiben müssten, wenn sie nur die geringste Hoffnung hatten, das Ziel zu erreichen, was sie alle bald, als Produktionswunder bezeichneten. Der Kalender zeigte, dass in ihrem winzigen Zeitfenster 3 Sonntage zur Herstellung von 300 Booten zur Verfügung standen. Der Verlust von 3 produktiven Tagen, von den weniger als mittlerweile 18 Tagen, die ihnen zur Verfügung standen, war unvorstellbar. Aber die Meluns verstanden etwas von der übernatürlichen Kraft des Sabbats. Ralph Melun schrieb rückblickend: Die Frage der Arbeit am Sonntag wurde bei der Entscheidung nur am Rande behandelt. Wir hatten das schon vor langer Zeit mit dem Herrn geklärt. Wir hatten vor, dieses Ziel auf eine Art zu erreichen, die für alle unvorstellbar, aber sichtbar war, um damit Gott die Ehre zu geben. Es war nicht Gottes Plan, für die Schiffsbaugesellschaft an 7 Tagen in der Woche zu arbeiten. Demnach haben sie den Regierungsvertretern zu verstehen gegeben, dass sie diese Aufgabe als Mensch nicht alleine schaffen, sondern tatsächlich Gott brauchen, um das zu schaffen. Also stellte Herr Meluns Gottes Verheißung auf die Probe und er versicherte den Regierungsvertretern, dass sie mit Gottes Hilfe ihre Quote pünktlich erfüllen würden, aber dass sie die Fabrik nicht an dem Tag des Herrn betreiben würden. So, klingt alles gut? Jetzt geht's los. Dennoch verlief der Start der Bemühungen nicht gerade ermutigend. Nachdem sie die Fabrik am ersten Sonntag geschlossen hatten, konnten sie am Montag genau 1 Boot bauen. Sie hatten nun 15 Tage, um 299 weitere Boote zu bauen. Ursprüngliche Quote war 2 Boote pro Tag. Am Dienstag verdreifachten sie ihre Produktion und stellten 3 Boote her. Am Mittwoch stellten sie 6 Boote her, obwohl sie sogar an dem Mittwoch, wie üblich, eine Stunde für den Gottesdienst genommen haben. So, mal Hand hoch. Wer von euch hätte jetzt als Firmenchef gesagt, bei so einer wichtigen Aufgabe, ach komm, es sind noch 2 Sonntage, die arbeiten wir durch? Ehrlich, ich hätte es gemacht, ganz ehrlich. Also, 2 Sonntage, ja komm, dann machen wir halt danach 3 Wochen frei oder sowas. Ne? So, irgendwas hätte man dann machen können. Aber das Spannende ist, das war so nicht vorgesehen. Und jetzt muss ich kurz gucken, dass ich mit den Seiten nicht durcheinander komme. Und sie haben es gemacht. Natürlich versuchten sie immer noch, die Arbeiter für zusätzliche Schichten einzustellen und zu schulen. Trotzdem zwang der langsame Start Herr Melun und seine Großfamilie in die Knie. Sie versammelten sich in seinem Haus, um zu beten und den Herrn um Weisheit zu bitten. Sie mussten nicht lange auf die Antwort warten. Mr. Melun erinnerte sich: Noch in derselben Nacht wurde mein Bruder Walt dazu inspiriert, eine neue Maschine zu bauen und eine Änderung an der bestehenden Vorrichtung vorzunehmen. Allein die neue Konfiguration der vorhandenen Ausrüstung führte zu einem großen Sprung in der Produktion. Eine Woche später, als die neue Maschine von dem Zeitpunkt aus,
dann in aller Eile gebaut wurde und die in die Produktion ging, ist die Produktionsrate sprunghaft angestiegen. Am 19. Februar, also eine Woche nach Beginn der Arbeiten, war das Produktionstempo auf 42 Boote angestiegen. In dieser zweiten Woche wurde der Regierungsbeamten klar, dass Coral Craft zu ihrem großen Erstaunen sein Ziel von 300 Booten früher als geplant erreichen würde. Und das, während sie jeden Sonntag die Produktion stoppten, zur Ruhe kamen und am Mittwoch Lobpreis machten. So, ihr erinnert euch, ich habe am Anfang gesagt, es gab 3 Bootshersteller. Wir gucken mal kurz auf die anderen 2. Und wie gesagt, das ist wirklich eine wahre Geschichte. Die anderen Firmen, beide in Verzug, obwohl sie in 3 Schichten an 7 Tagen pro Woche arbeiten. Also fragte die Regierung Herrn Melun, ob sein Unternehmen bis zum Ablauf der Frist weitere 100 Boote liefern können, sodass sich die gesamte Anzahl auf 400 erhöhte. Er sagte ja und sie machten es möglich. Tatsächlich wurde der gesamte Auftrag vorzeitig ausgeliefert. In den nächsten Wochen brachte das US-Militär mehr als 700 Sturmboote nach Ostfrankreich, 400 davon durch Coralcraft, und die alliierten Truppen kamen dem Rhein, also um die alliierten Truppen über den Rhein zu transportieren. Und ganz ehrlich, hier finde ich die Geschichte schon ziemlich krass, habt ihr vielleicht eben gemerkt. Aber es kommt noch was hinzu. Am Vorabend der Operation entdeckten die Feldkommandeure der Armee jedoch, dass nur die Coralcraft-Boote richtig konstruiert waren, um die Außenbootmotoren aufzunehmen, die für den Betrieb der Boote über den Fluss benötigt wurden. Mehr als 300 der Boote, die der anderen Hersteller, konnten nur als Ruderboote verwendet werden. So wurde in der Nacht des 23. März 1945 unter schwerem Artilleriebeschuss und mit enger Luftunterstützung durch die britische Royal Air Force die 400 Sturmboote, die nur wenige Wochen zuvor von Ralph Maloons Mitarbeitern, die den Ruhetag einhielten und heiligten, hergestellt worden, mit Tausenden von amerikanischen Soldaten in deutsches Gebiet gebracht. Kurz darauf wurde das Unternehmen mit dem Army E Auszeichnung, ich kenne die jetzt fairerweise auch nicht, aber es ist eine Auszeichnung für ihre hervorragende Produktionsleistung, ausgezeichnet. Und die Presse nannte die Produktionsleistung eine Miracle Production. Also tatsächlich, wenn du die Zeitungsartikel liest, findet man sogar online noch, sind natürlich auf Englisch. Das wurde damals in den größeren Tageszeitungen eigentlich überall abgedruckt. Es war tatsächlich ein Wunder. Melun schrieb später, wochenlang kamen Menschen aus den ganzen Vereinigten Staaten, um den Ort zu sehen, an dem 400 Boote in 15 Tagen gebaut wurden, ohne den Tag des Herrn zu verletzen. Für uns war es einfach ein Zeichen dafür, dass der Herr den Gehorsam seiner Diener erneut belohnt hat. So, Coral Craft, die Firma gibt es tatsächlich immer noch und sie ist mittlerweile das älteste im Familienbesitz befindliche und betriebene Bootshersteller der Welt, haben mittlerweile mehrere Marken aufgekauft. Der Herr Melun, der jetzt hier genannt wurde, ist 2018 verstorben, in relativ hohem Alter sogar eigentlich. Und mittlerweile machen die auch sogar selbst Motoren und Ähnliches. Und ganz ehrlich, habt ihr gemerkt, ich finde das eine Hausnummer. Also ich hätte sofort gesagt, wie müsst ihr euch das vorstellen, ne? Da kam die Armee, also das Militär quasi mit dem obersten Befehlshaber mehr oder weniger und sagt, ey, ihr habt jetzt nicht mal ganz 3 Wochen Zeit, macht euch mal Gedanken, wir brauchen jetzt 300 Boote, gebt mal Vollgas. Hätte ich gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Wir schaffen durch, wir machen alles. Nee, haben sie nicht gemacht. Sie haben gesagt, der Sabbat ist heilig und quasi der Ruhetag ist für den Menschen gemacht und letztendlich um die Beziehung mit Gott zu stärken. So, ich denke, jetzt haben wir grob verstanden, wichtiges Thema. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen in der Praxis an. Also Theorie, Praxis, jetzt braucht ihr gleich eure Zettel und Stifte. Weil ich will euch einfach kurz mitgeben, wie kann man denn so etwas darstellen oder was ist denn wichtig an so einem Ruhetag? Eine Sache möchte ich vorab betonen, es ist tatsächlich wichtig, dass ihr versteht, dass jeder Mensch anders ist. Es ist einfach so. Also wir sehen alle anders aus, aber jeder reagiert auch anders auf andere Situationen. Es gibt Introvertierte, es gibt Extrovertierte, es gibt Leute, die kommen bei irgendeinem Thema zur Ruhe, es gibt Leute, die würden sich tierisch aufregen. Deswegen, es gibt nicht die Blaupause für einen Ruhetag, sondern das ist tatsächlich immer sehr stark von dem abhängig, was für euch funktioniert. Und vielleicht hast du eben schon die Frage gestellt, oh, Ruhetag, dann darf ich ja irgendwie nichts machen. Was, Daniel, darf ich denn am Ruhetag alles machen? Stell die Frage vielleicht mal andersrum. Was solltest du am Ruhetag denn nicht machen? Das ist eigentlich eher die Frage, die du stellen solltest. Und die Bibel ist da eigentlich ganz klar. Sie sagt, du solltest nicht arbeiten. Was heißt arbeiten? Arbeiten heißt im Grunde das, womit du dein Geld verdienst. Also tatsächlich dein Job, dein Unternehmen, wie auch immer die Konstellation bei dir ist, das solltest du nicht tun. Ich habe eben gesagt, CCLM ist für mich Arbeit, das heißt, das ist auch etwas, was ich an dem Tag nicht tue. Wie bitte?
Deswegen bist du da.
Ja, komme ich gleich noch drauf. Für mich, genau, ein wichtiger Punkt von meiner Seite aus oder eine Empfehlung, pack dein Handy weg oder, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich am Anfang gesagt habe, mittlerweile haben die Handys ganz, ganz viele Möglichkeiten, das einzuschränken. Also bei mir an meinem Handy ist das, wenn ich habe so ein Fokuszeiten, heißt das glaube ich bei Apple oder sowas, kannst du dir selbst konfigurieren. Wenn ich das, jetzt habe ich Schleichwerbung gemacht, wollte ich gar nicht, aber die anderen Hersteller haben das auch. Da drücke ich dann drauf, so dann, ich habe, weiß ich gar nicht, 3, 4, 5 Seiten voller Apps, da sind auch alle möglichen Benachrichtigungen drin und so weiter und so fort. Wenn ich das einstelle, dann sind es, glaube ich, nur noch 5, 6, 7 Apps oder sowas. Also die ich quasi auch an einem Ruhetag noch brauche, da gehört zum Beispiel die Wetter-App mit dazu, weil das interessiert mich immer. Das mache ich auch an meinem Ruhetag. Die Bibel nebenbei ist auch drin. Ansonsten wird mein Handy schwarz, die Benachrichtigungen werden alle ausgeschaltet, bis auf die wichtigen oder Notfallkontakte. Ne? Also man erreicht mich trotzdem, wenn es notwendig sein sollte. Aber diese Standardbenachrichtigungen, die fliegen bei mir alle raus. So, was kannst du machen an einem Sabbat? Jetzt frage ich doch mal die Frage, ne? Was kann man machen? Letztendlich eigentlich alles, was dir hilft, dass du zur Ruhe kommst, dass du Spaß hast, dass dich erfrischt und dass dein Kopf frei macht. Das sind im Grunde die Punkte, die du machen kannst und sogar solltest. Und ich würde dir empfehlen, nimm dir auch bewusst Zeit, die du mit Gott verbringst. Und da hatte ich auch meine große Herausforderung, und die Herausforderung habe ich immer noch. Ich würde von mir behaupten, dass ich nicht der Mensch bin, der Gott so super gut hört. Ich habe da wirklich meine Herausforderung mit. So, was ich aber gelernt habe, ist, Gott spricht immer. Das Problem ist, wir sind meistens zu laut oder ich bin meistens zu laut, dass ich das nicht höre. So, und ein Ziel quasi auch in dieser Zeit ist, dass ich einfach sage, okay, ich bin so leise oder ich bin leise genug, dass ich das höre. Wenn du die ganze Zeit irgendwie was tust, bist du wahrscheinlich nicht so leise. Also das ist tatsächlich für mich auch ein starkes Lernfeld. Wichtig ist natürlich, dass du den Tag an sich blockst und dass du das auch planst. Also wenn du hingehst, und den Fehler habe ich nämlich schon mal gemacht, ich war nämlich schon mal ein Stück weiter, dann hatte ich das nicht mehr so viel, also nicht mehr so weit im Voraus geplant. Ja, und die Dinge werden dir einfach überbucht. Dein Kalender wird zugeschüttet. Ist einfach so. So, also es ist wichtig, je nachdem, in welchen Zeitabschnitten du planst, trag dir immer einen Termin ein, wo du tatsächlich für die nächsten Monate, Wochen oder machst von mir aus über das ganze Jahr, je nachdem, wie das bei dir passt, trag dir die Termine ein. Ich mache es nicht übers Jahr, das liegt daran, dass ich nämlich hier in der Gemeinde arbeite, Tobias hat es eben gesagt, und das heißt, ich shifte bei mir meistens zwischen Samstag und Sonntag die Ruhetage. Das ist tatsächlich auch nichts, was ich jetzt sage, was schädlich ist. Unsere Pastoren zum Beispiel, die machen das auch schon seit, glaube ich, immer. Die haben meistens Montag ihren Ruhetag, also das heißt, die arbeiten ja auch meistens Sonntag, so deswegen haben sie das Montag nicht. Die Option habe ich nicht, weil ich habe normalerweise eine 5-Tage-Woche. So, das heißt, ich nutze da dann den Samstag. Auch wichtig ist, dass du in diesem Tag dir bewusst ein Zeitfenster nimmst. Das muss nicht so unglaublich lang sein, wo du dir nichts einträgst. Und das meine ich wirklich so, also wo du nichts reinschreibst oder tatsächlich, je nachdem, wenn du eine Routine hast, in der Zeit nichts machst. Worum geht es? Wir sind so gewohnt, Entschuldigung, ganz viele Dinge zu tun und wir müssen lernen, abzuschalten. Und wenn wir dann doch nochmal irgendwie was lesen und so weiter und so fort, wir lassen uns abwenden. Also ein Ziel sollte sein, dass du tatsächlich für einen gewissen Moment Langeweile aufkommen lässt. Und Langeweile kann tatsächlich sogar sehr fruchtbar sein. Kleiner Tipp, wenn du damit anfängst und dich einfach irgendwo in die Ecke setzt oder du gehst vielleicht auch raus, setzt dich auf einen Baumstamm im Wald oder sowas in die Richtung und versuchst einfach mal nichts zu tun, nimm dir trotzdem einen Zettel und einen Stift mit. Denn dir wird ganz viel einfallen, was du vielleicht noch zu tun hast oder was dir gerade vorher nicht eingefallen ist. Und schreib die Dinge einfach runter. Wie gesagt, Handy würde ich jetzt in dem Fall nicht empfehlen. Oder du schränkst es so ein, dass du nur in diese eine Notiz reinschreiben kannst. Und schreib dir einfach die Sache ein, die dir auffallen, weil dann kriegst du damit deinen Kopf frei. Anderweitig wird es wahrscheinlich schwierig. Zumindest fällt es mir dann richtig schwer. So, und auch ein wichtiger Punkt ist, dass du, ich sag mal, die 4 Tanks, nenne ich sie mal, das ist, falls ihr die 5 Sprachen der Liebe kennt, da wird man auch von Liebestanks sprechen. Warum dieses Modell? Man sagt einfach, du hast einen Tank, der hat irgendwie eine gewisse Größe und wenn er ganz leer ist, ist doof, ne? Kennt ihr vom Auto. Wenn der Tank leer ist, egal ob du Benzin oder Elektro fährst, dann kommst du nicht mehr weit. Wenn der voll ist, super entspannt, dann kannst du noch ganz schön lange fahren. So, und wichtig ist, dass wir unsere Tanks im Regelfall auch voll haben. Im Idealfall hast du sie alle randvoll. realistisch wird das wahrscheinlich nie ganz klappen. Schwierig wird es allerdings für dich und dein Umfeld, wenn sie leer sind. So, welche Tanks meine ich? Ich meine 4 Stück. Und zwar einen geistlichen Tank, einen physischen Tank, einen emotionalen Tank und einen mentalen Tank. Ich habe meine Finger nicht ganz koordiniert bekommen. So, und da schreiben wir jetzt gleich mal kurz was auf und ich gebe euch mal kurz ein paar Beispiele dazu. Ich hatte auch schon kurz überlegt, bei der Predigt, als ich die vorbereitet habe, ach komm, lass doch Musik einspielen, weil ich finde das immer super cool, Musik. Wenn man so irgendwie so ein bisschen arbeiten kann und da ein bisschen leicht Musik, finde ich ganz cool. Dann habe ich mir aber gedacht, über was sprichst du eigentlich? Na, wie gesagt, gib keine Musik heute. Entspannt die Technik auch. Die sind auch total relaxed da hinten, glaube ich. Das ist doch auch immer gut für die. Also ich werde immer so 30 bis 60 Sekunden, werden wir uns Zeit nehmen. Wir werden da keine Musik hören. Kommen wir zum geistlichen Tank. Der geistliche Tank ist eigentlich sogar noch relativ einfach. Es geht darum, Lobpreis zu machen, im Wort zu lesen und mit Gott zu sprechen, mit Gott zu beten. Warum sage ich mit? Ganz bewusst. Versuch doch mal in der Zeit, falls du es nicht eh schon tust, wirklich mit Gott zu sprechen, als ob er ein Freund ist, als ob er neben dir stehen würde, so eher in Richtung Dialog zu kommen. Das ist auch das, was wir eigentlich wollen und sollen. So, und wir müssen uns nicht, jeder hat so eine andere Vorstellung von Gebet, aber wir müssen uns nicht absolut total heiligen. Du musst nicht ein Gebet in einer gewissen Position sprechen oder ähnliches. Das sind alles Regeln. Das ist nicht der Beziehungsgott, den ich kenne. Vielleicht kennst du einen anderen, aber ich kenne den so nicht. Sondern du kannst im Stehen, im Liegen, im Laufen, du kannst eigentlich immer beten. Und wie gesagt, mir hat das geholfen, einfach mir vorzustellen, okay, da steht quasi direkt neben mir und ich habe einfach so einen Dialog, wobei ich zugeben muss, es ist meistens ein Monolog, weil mit Hören, habt ihr eben festgestellt, gab noch nicht so. Schreib dir vielleicht mal auf, für deinen ersten Tag, das ist jetzt der erste Task, welche Lobpreis-CD würdest du vielleicht hören? Wie viel Zeit willst du vielleicht da rein investieren? Oder hast du eine spezielle Vorstellung, wie das Gebet ausfallen soll? Oder willst du irgendwie mehr Fürbitte machen? Nimm dir einfach mal kurz Zeit und schreib das schon mal auf. Weil an sich, der Task ist einfach, aber dass du schon mal eine grobe Idee hast, was du beim ersten Mal machen würdest. So, ich würde dann mal in Richtung zweiten Punkt gehen, der ist auch noch relativ einfach, und zwar der physische Tank. Was ist damit gemeint? Letztendlich geht es um deinen Körper, um alles, was dich irgendwie physisch frisch macht. Das kann sein, geh eine Runde spazieren, wenn dich das entspannt. Das kann sein, fahr eine Runde Fahrrad, tu etwas anderes, mach irgendwie leichte Sportübungen oder sowas in die Richtung. Kümmere dich ein bisschen um deinen physischen Bewegungsapparat. Denk aber dran, es ist ein Ruhetag. Dementsprechend solltest du jetzt nicht irgendwie den neuesten Rundenrekord auf deiner täglichen oder wöchentlichen Laufrunde aufstellen. Ne? Also auch das, im Sport ist das auch bekannt, brauchst du normalerweise einen Tag, wo du mal etwas entspannst. So, und dann Aufgabe jetzt, schreib dir mal eine leichte Aktivität, also physischer Tank, eine leichte Aktivität aus, wo du sagst, boah, da habe ich Spaß dran, das kann ich mir gut vorstellen. Dann würde ich mit dem nächsten Tank weitermachen. Das ist der emotionale Tank. Wir hatten das Ganze schon, wenn du irgendwie schnell an die Decke gehst oder sowas in die Richtung, dann ist das wahrscheinlich ein Indiz dafür, dass dein Tank eher leer ist. Wenn du emotional stabil bist, ist der wahrscheinlich eher voll. Wie kann man den aufbauen? Zum einen baust du ihn grundsätzlich auf, dass du einfach einen Ruhetag hast, das entspannt und so weiter und so fort. Aber wo du, also so einem Stresszustand, kannst du meistens sehr viel mit Freude und auch aus meiner Sicht Dankbarkeit entgegenwirken. So, von dem her, guck etwas oder such dir eine Aktivität aus, eine Tätigkeit, die dir wirklich Freude bereitet. Nebenbei, kleiner Hinweis, du kannst natürlich auch gewisse Tätigkeiten kombinieren. Also eine Tätigkeit kann auch auf zwei Tanks einzahlen. Ich habe gesagt, Medien, vielleicht lass die eher mal raus. Wenn du aber irgendwie einen Film hast, wo du dich auf den Boden kugelst und du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist, weil die ganze Zeit auf dem Boden rumgerollt, nimm den, guck den dir an und wenn du dir den jede Woche angucken kannst, guck dir von mir jede Woche an. Tu etwas, was dich wirklich mit Freude erfüllt, wo du einfach wirklich Spaß dran hast. Vielleicht ist dir jetzt gerade schon was eingefallen. Wenn ja, dann schreib kurz auf. Wenn es dir noch nicht eingefallen ist, denk mal kurz drüber nach, wo du sagst, vielleicht, ach, das habe ich auch schon seit 5 Jahren nicht mehr gemacht, aber damals hatte ich wirklich Spaß gehabt. Schreib es einfach nochmal auf. So, und dann haben wir noch einen Tank, das ist der mentale Tank. Da geht es um dein Gehirn. Letztendlich, wenn du ganz viel um die Ohren hast, bei dir wabert viel im Kopf rum, kennt ihr vielleicht auch, ich kenne den Zustand, mir hat es zum Beispiel unglaublich viel geholfen, ganz viele Sachen aufzuschreiben. Du merkst vielleicht sogar auch, dass du bis zu einem gewissen Grad vergesslicher geworden bist. Auch das habe ich bei mir schon mal gemerkt. Wenn du ganz, ganz viele Sachen irgendwie im Kopf hast, da passen irgendwann ist voll. Festplatte voll, sagt die, sorry, kannst du draußen warten. So, passt da nicht mehr rein. So, wie kannst du das beheben? Wie gesagt, wir lassen meistens unsere Sachen, also unseren Kopf irgendwie kreisen und an irgendwas denken wie immer. Du kannst aber zum Beispiel irgendwie einen guten Roman lesen, wo du vielleicht auch leicht abschweifst oder sowas, wo du einfach, ich sag mal, leichte Tätigkeit für dein Gehirn machst. Was vielleicht auch sogar ganz gut sein kann, ist, wenn du irgendwie sagst, ich habe so ein Thema, mit dem würde ich mich mal gerne beschäftigen, das interessiert mich einfach. Es ist aber tatsächlich auch etwas Leichtes, in Anführungszeichen, wo du einfach Spaß dran hast, bis du deinen Kopf bewegst, sage ich mal, also jetzt nicht physisch, sondern in deinem Gehirn, dann ist das ein guter Punkt. Was es nicht sein sollte, ist, wenn du dir jetzt anfängst, Coaching-Bücher durchzulesen oder Dinge, Bücher, die sich tatsächlich wieder auf deine Arbeit in irgendeiner Form beziehen, weil dann fängst du meistens an, Dinge zu verknüpfen und dann bist du wieder genau da, wo du eigentlich nicht hin willst. Auch hier, schreib dir mal kurz was auf, wo du sagst, das kann ich mir gut vorstellen, ein Roman, vielleicht willst du einen nochmal lesen oder vielleicht fällt dir gerade ein Thema ein, wo du sagst, ach, das fand ich eigentlich mal spannend. Ich will mich mal mit Geschichte aus sonst was beschäftigen. Dann kannst du das auch mal kurz aufschreiben. So, damit haben wir 4 Tanks besprochen und dein Ziel sollte sein, dass du an jedem dieser Ruhetage auch alle 4 Tanks adressierst. Wie gesagt, du kannst, es gibt Aktivitäten, die quasi beide Tanks oder 2 oder mehr Tanks vielleicht auch auffüllen, aber dein Ziel sollte sein, alle 4 Tanks zu bespaßen, sage ich mal, oder aufzufüllen. So, jetzt hatte ich am Anfang gesagt, ihr sollt 5 Punkte aufschreiben, das heißt, es fehlt noch einer. Und das einfach nur als Anreiz. Vielleicht steht er auch schon drinne. Es gibt manche Momente, ich habe auch so Punkte oder Aktivitäten, da kommst du wieder nach 1,5 Stunden und dir sagt vielleicht auch jemand, du bist ein ganz anderer Mensch. Wenn du so gerade so ganz viel angespannt, gestresst warst oder sowas und du gehst irgendwie weg, tust irgendwas, das kannst du gleich aufschreiben, und dann kommst du wieder und dir sagen die Leute, oh, du bist viel entspannter. So Sachen gibt es. Vielleicht hast du sie schon mal rausgefunden, vielleicht hat dir das auch schon mal jemand genannt, vielleicht bist du noch auf der Suche. Ich habe einen Punkt gefunden, ich suche mir aber gerade auch noch ein paar Sachen raus. Wenn dir jetzt gerade was eingefallen ist, wo du sagst, das ist eine Tätigkeit, die mich absolut entspannt, schreib sie dir auf. Weil das ist tatsächlich was, wenn du es dir finanziell leisten kannst, machst du vielleicht auch jeden Tag, jede Woche, Entschuldigung, also einmal in deinem Ruhetag. Wenn du jetzt noch nichts gefunden hast, würde ich dich tatsächlich ermutigen, such mal aktiv nach Dingen, vielleicht die du auch früher gemacht hast oder sowas, die du schon länger nicht mehr gemacht hast, und frag vielleicht auch deine Freunde oder deinen Ehepartner mal, wie war denn mein Zustand vorher und wie war denn mein Zustand nachher? Das ist ganz wichtig. So, heißt das, du darfst nicht einkaufen, du darfst sonst nichts machen? Nee, heißt das nicht. Wie gesagt, der Tag soll dir dienen, das ist ganz wichtig. Also guck, was dir gefällt, was dir Spaß macht. Es kann sein, dass du vielleicht sogar, dass dir Einkaufen generell Spaß macht, also Wocheneinkauf oder so. Dann geh doch hin, sag, wenn du normalerweise eine Stunde brauchst, es gibt so Leute, mir macht es jetzt auch keinen Spaß, denen macht das Spaß, so, dann nimm dir doch vielleicht einfach eine halbe Stunde mehr Zeit, trink vorher noch entspannten Kaffee und lauf ganz entspannt durch den Laden durch. Kannst du auch machen. Vielleicht gibt es andere Punkte, Rasenmähen oder sowas in die Richtung. Bei mir ist das nicht entspannt, weil ich dann immer sehe, wo die ganzen Lücken im Rasen sind. Also das würde ich zum Beispiel nicht machen. Genau. Wichtig, und ich hoffe, das konnte ich euch rüberbringen, damit komme ich auch gleich in Richtung Zusammenfassung, ist, dass du dir einen Tag in der Woche Zeit nimmst, dass du dich entspannst, dass du tust, was dich erfrischt, was dich erneuert und deine Beziehung auch mit Gott aufbaust. Und ich glaube tatsächlich am Ende, um das Bild abzurunden mit diesem Take-off, wenn wir die ganze Zeit über die Landebahn rennen, ne, und rennen und rennen und rennen und rennen und wir können nicht abheben, ne, weil wir so einfach da drin verkrampft sind, dann passiert nichts. Wenn wir es aber schaffen abzuheben, und das kennt ihr vielleicht jeder, der geflogen ist, ne, es gibt diesen Moment, wenn das Flugzeug so leicht abhebt, ne, das ist für manche ein komisches Gefühl, manche finden es total toll. So, vielleicht ist, wenn du damit anfängst, das auch ein komisches Gefühl für dich. Kann sein, weil wie gesagt, wir sind zurzeit nicht so darauf gepolt, dass wir sagen, ja, klar, Entspannung ist das, was wir kennen. In den Western, wo die auf der Veranda sitzen mit dem Grashalm im Mund, ne, das ist heute, findet man selten. So, aber jetzt kommt's. Nach diesem, ich sag mal, komischen Gefühl bei diesem Take-off, ne, dann hast du den Punkt, wo du die Landschaft genießen kannst, wo du immer höher kommst, wo du vielleicht deine Ziele irgendwie schaffst, wo du an andere Orte kommst, wo du vorher noch nicht warst. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, was wir erreichen sollten. Und am Ende machen wir das, weil Gott dich liebt und Gott will, dass du auch entsprechend Kraft hast und Kraft tankst. Also würde ich sagen, take the day off for take off. Und letztendlich, zusammengefasst, ein Tag in 7 Tagen solltest du als Ruhetag haben. Steht auch mit in den 10 Geboten. Plane das Ganze proaktiv, sowohl den Tag an sich, als auch quasi im Voraus, dass du diesen Tag durchführst. Achte auf die 4 Tanks, die du hast, geistlich, physisch, emotional und mental. Und dann tatsächlich schaue, was passiert und was Gott in und mit dir entfalten kann und will. Damit bin ich am Ende und vielleicht sagst du jetzt, irgendwie, das hat mich bewegt, bist neu, hast gesagt, ja, das habe ich noch nie so wahrgenommen irgendwie und es ist doch irgendwie cool, dass es einen Gott gibt, der sich um mich kümmert und wo ich nicht in Religion oder sonst was machen kann, mit dem ich eine Beziehung aufbauen kann. Und wenn du so eine Beziehung aufbauen möchtest, dann ist vielleicht gleich der Moment gekommen, wo du das einfach starten kannst. Wenn du jetzt vielleicht schon länger da bist und dabei warst und sagst, ja, also so wirklich habe ich das Steuer noch nicht so übergeben und so wirklich das Vertrauen ist nicht da, dann ist vielleicht jetzt auch an der Zeit nochmal, ja, Gott das Leben zu übergeben. Darf ich fragen, ob heute jemand hier ist, der diese Entscheidung treffen möchte? Einfach melden, ist auch gut. Genau, falls online am Stream jemand dabei ist, dann würde ich sagen, steht doch trotzdem alle mal auf. Wir sprechen das jetzt einmal noch nach und dann übergebe ich wieder an Thomas. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir all meine Schuld. Und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen und den Weg mit dir gehen. Dein Wille geschehe in und durch mein Leben. Amen. Wenn du das Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast, komm gerne kurz nach vorne. Hier steht jemand, falls du dich jetzt eben nicht gemeldet hast. Wenn du das online zum ersten Mal gesprochen hast, dann lade ich dich ein, schreib eine E-Mail an pastor@czlm.de. Da bekommst du auch tatsächlich noch was von uns. Und von meiner Seite aus sage ich, es war mir eine Ehre. Vielen Dank. Ich hoffe, es segnet euch und dass ihr, oder ich segne euch am Ende sogar, selbst mit Weisheit und Mut, dass ihr das Thema angeht, wenn ihr es noch nicht angegangen habt, weil ich glaube, da liegt wirklich viel Kraft dahinter. Vielen Dank.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten, Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.